scharf ist, wenn es, wenn wir jetzt mal über diesen MMA-Kämpfer hier sprechen, es ist ein Leistungsbooster und viele Sportler, immer mehr Leute, die halt professionell zum Beispiel Sport betreiben, haben das auch für sich erkannt. Wenn man natürlich auf dem Niveau ist, dass man auf einem ganz, ganz hohen Niveau mit anderen im Wettbewerb steht, weiß man, die wenigen Prozente, die ich da noch rauskitzeln möchte, was kann ich da machen? Und da kann Schlaf definitiv ein Gamechanger sein.
Wunderschönen guten Morgen, lieber Professor Benedikt. Herzlich willkommen bei unserem aktuellen Leader Talk.
Ja, guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ich kann Ihnen ein Riesenkompliment machen mit Ihrem Buch. Schlaf ist die beste Medizin. Haben Sie eine enorme Wertschätzung bei mir für den Schlaf gesteigert. Das heißt, seitdem ich das gelesen habe und mich auf den Podcast vorbereitet hatte, habe ich begonnen, jetzt deutlich mehr auf den Schlaf zu achten. Und zuletzt hatte ich die Statistik gelesen, dass alleine in Deutschland rund 50 bis 60 Milliarden Euro an Wirtschaftsleistung durch schlechten Schlaf vernichtet werden. Ja. Stimmt das?
Ja, es gibt tatsächlich so eine Untersuchung, das heißt RAND Europe Institute. Das ist ein privates Institut, das mal versucht hat, die Kosten des Schlafentzugs und des Arbeitswegfalls aufgrund von Schlafentzugs zu berechnen. Und die sind auf Werte zwischen 1,5 bis 3% des Bruttosozialprodukts gekommen. Und das ist natürlich eine Menge Geld.
Absolut. Und die Amerikaner schlafen noch weniger anscheinend als die Europäer. Deswegen ist bei denen die Wirtschaftsleistung noch stärker davon beeinträchtigt.
Ja, so ist es. Ich habe es mal angeschaut. Ich glaube, es sind 411 Milliarden Dollar, die die jährlich so verbraten mit Schlafverlust.
Das ist schon krass. Aber Schlafentzug heißt ja nicht unbedingt, dass man jetzt die Nächte nicht schläft, sondern das heißt ja auch, dass man ein bisschen weniger als empfohlen schläft. Ja, ich meine, es gibt ja keine absolute Empfehlung, weil jede Person unterschiedlich ist. Aber was würden Sie empfehlen? Was schlafen Sie?
Also ich versuche schon, die 7 Stunden, die ich so ungefähr brauche, 7 bis 8 Stunden zu schlafen. Aber Sie haben es ja bereits erwähnt, Schlaf, das ist schon sehr individuell, auch das Bedürfnis. Und da sprechen wir natürlich in erster Linie häufig über die Länge des Schlafes. Und da sagen Fachgesellschaften, man sollte so 7 bis 9 Stunden schlafen, 6 bis 7 ist vielleicht auch noch okay. Aber man muss natürlich das anerkennen, das ist halt individuell. Und neben der Länge kommen natürlich auch Aspekte dazu, wie die Qualität. Was nützt es mir, 7, 8 oder 9 Stunden im Bett zu liegen? Aber die Schlafqualität ist nicht die, die sie sein soll. Und auch das Timing des Schlafens spielt natürlich eine Rolle. Da können Sie gerne Nachtschichtarbeiter befragen. Obwohl die unglaublich müde sind, können die einfach am Tag nicht so gut schlafen, wie man es halt in der Nacht kann. Und das hängt halt damit zusammen, dass in der Nacht von unserer Biologie her einfach die besten Voraussetzungen vorhanden sind, um einen erholsamen Schlaf zu durchlaufen.
Ja, ich weiß nicht, ob ich das bei Ihnen gelesen habe, das Thema Mitternacht. Mhm. Ich meine, in früherem Gebrauch, und das ist fast in allen Sprachen der Welt, Mitternacht ist sozusagen mitten in der Nacht, ja, wo die Leute geschlafen haben. Und das hat sich ja ein bisschen anders entwickelt, ja, durch Elektrizität und Lichtquellen.
Das stimmt. Also, das hat schon einen erheblichen Einfluss auf uns. Und man hat sogar lustige Studien gemacht, wo man Leute aus der Stadt genommen hat und die gebeten hat, einfach mal ohne Elektrizität auszukommen. Sie sollten einfach zelten gehen. Und die haben dann halt keinen Zugang mehr zur Elektrizität gehabt oder was weiß ich, Handys und so weiter. Und dann haben die tatsächlich auch angefangen, sich insgesamt als Gruppe früher ins Bett zu legen und dann halt morgens auch früher aufzustehen. Und da sieht man halt, wie groß doch der Einfluss unserer Umwelt, nicht modernisierten Umwelt, ist auf uns. Und das hängt natürlich, wie von Ihnen bereits auch schon erwähnt, damit zusammen, dass wir halt den Tag durch artifizielles Licht halt auch verlängern können, auch biologisch verlängern können. Der Körper hat dann das Gefühl, ja, es scheint ja immer noch eine relativ lange, schöne Sommernacht zu sein, also es ist noch nicht Zeit, sich ins Bett zu legen.
Das ist ja Melatonin spielt hier, glaube ich, eine große Rolle.
Es spielt eine sehr große Rolle, dass Melatonin, das wird halt von unserer Epiphyse im Gehirn freigesetzt und signalisiert dem Körper und dem Gehirn, bald ist es Zeit für die biologische Nacht und all die wichtigen Prozesse auch einzuleiten, die für die Erholung und auch für die Verarbeitung des Erlebten am Tage verantwortlich sind. Und das Melatonin wird halt durch unterschiedliche Sachen gesteuert, vor allem durch das Tageslicht und durch die Dunkelheit. Und am Abend, wenn es halt dämmert und dunkel wird, dann wird dieses Dämmer- oder Dunkelheitshormon freigesetzt. Und wenn man natürlich auch so ein Handy direkt vor der Nase hält und ist, dann führt es eben halt dazu, dass man über die Augen ein wenig das Gehirn auf die falsche Spur bringt und das Gehirn halt das screent, ist es immer noch Tag und überhaupt noch nicht Zeit, das Melatonin freizusetzen. Und am Morgen ist man trotzdem früh raus und das Ergebnis ist, man schläft in der Regel viel zu kurz.
Okay, und diese Qualität des Schlafes spielt dabei natürlich auch eine besondere Rolle. Ich nutze zurzeit einen Schlaftracker, also einen Oura-Ring seit einem Jahr. Ist auch super spannend zu sehen. Ich habe ehrlich gesagt erst jetzt mit Ihrem Buch verstanden, worum es da geht, mit diesem Tiefschlaf und REM-Phasen. Das heißt, vielleicht, wenn Sie das kurz erläutern würden, vor allem, was Tiefschlaf bedeutet und REM-Phasen und wie man die vielleicht beeinflusst. Weil ich das auch festgestellt habe, dass es absolut unterschiedlich über die Zeiträume von 12 Monaten hinweg.
Ja, also ich meine, wenn man den Schlaf als anschaut und dann unter anderem solche Dinge benutzt, wie Sie den Uhrring oder der Herr Benedikt ein Fitbit-Armband oder man eben tatsächlich im Schlaflabor auch eine sogenannte Polysomnographie durchführt, wo man Elektroden auf dem Kopf hat und im Gesicht, um halt tatsächlich die unterschiedlichen Schlafphasen am besten unterscheiden zu können, dann kommt man eben halt zu dem Ergebnis, wir haben Leichtschlaf, wir haben Tiefschlaf und wir haben Traumschlaf, häufig auch als Rapid Eye Movement Schlaf bezeichnet. Und der Schlaf ist halt so konzipiert, dass wir in Schlafzyklen, durchlaufen. Erst gehen wir durch den Leichtschlaf, schließen dann den Nicht-Traumschlaf mit einer langen Tiefschlafphase ab und dann haben wir danach einen Traumschlaf und das ist ein Schlafzyklus. Und beruhen darauf, wie lange sie halt schlafen. In der Nacht haben sie mehrere von diesen Zyklen. Das, was ganz interessant ist, in den ersten Stunden haben sie sehr lange Tiefschlafphasen, so ungefähr nach 2-3 Stunden haben sie schon ungefähr 90% ihres Tiefschlafes abgespult. Und den Traumschlaf, den Rapid Eye Movement Schlaf, haben sie vor allem in den späteren Stunden. Das heißt, wenn sie eine Person sind, die zum Beispiel sagen, ich brauche nur 4 Stunden, ich brauche nicht so viel Schlaf, dann werden sie ganz sicher nicht genügend Traumschlaf bekommen. Und der hat natürlich wichtige Funktionen. Und darauf hatten sie ja auch schon angespielt. Klar hat man in der Forschung versucht, die Bedeutung der einzelnen Schlafphasen herauszuarbeiten. Man hat beim Tiefschlaf beispielsweise gefunden, dass der sehr wichtig ist für das Verfestigen von neu erlernten Fakten und Ereignissen. Besonders solche Dinge, die relevant sind für uns auch in der Zukunft. Man weiß mit dem Tiefschlaf, dass der auch eine wichtige Rolle spielt für unsere Immunfunktion. Sehr interessant auch im Zusammenhang mit Impfungen, die wir jetzt ja alle auch durchlaufen haben im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Wenn man genügend Schlaf in der Nacht nach der Impfung hat, hat man eine erhöhte Antikörperproduktion 4 Wochen später im Vergleich zu den nicht genügend schlafen. Und man weiß auch, dass der Tiefschlaf eine wichtige Rolle spielt für die Hirngesundheit, weil da nachts sozusagen die Müllabfuhr kommt und all den Müll, den die Hirnzellen über den Tag hinweg produzieren, einmal abholt und damit das Hirngewebe sauber hält. Dann haben wir natürlich als Gegenspieler, auch nicht Gegenspieler, aber als andere große Schlafphase, die Traumschlafphase, den Rapid Eye Movement Schlaf. Und da werden wahrscheinlich Dinge, die wir erlernt haben und auch befestigt haben im Tiefschlaf, nochmal sozusagen aufgenommen und versucht, in einen größeren Kontext zu stellen, dass wir haben ja eine gewisse Erfahrung und wenn wir Dinge neu erlernen, versucht das Gehirn das abzugleichen und Pattern zu sehen, Mustern zu sehen und darüber halt auch zu neuen Lösungsansätzen zu kommen. Deshalb glaubt man eben auch, dass der Schlaf tatsächlich auch eine kreativitätsförderliche Funktion hat. Und man weiß auch noch darüber hinaus, dass der Traumschlaf eine wichtige Rolle spielt für die für eine gesunde Gefühlslage, Balance. Es ist halt so, dass man zeigen konnte, Leute, die was doch sehr Unheimliches oder Aversives erleben, also Dinge, was weiß ich, sie sehen, welche Schreckensszenarien, das ruft ja ein starkes Gefühl hervor und man schafft schon auch ein Gedächtnis über den Schlaf. Aber was der Schlaf gleichzeitig macht mit Hilfe des Traumschlafes, er therapiert sie und sagt, ja, du schaffst ein Gedächtnis dafür, aber du nimmst das Gefühl nicht mit. Und das ist gut, weil sie natürlich, wenn sie sich jetzt überlegen, sie sind in der Straße, abends um 11 Uhr, das ist unheimlich, das sind komische Leute, dann möchten sie natürlich wissen oder für sich ein Gedächtnis schaffen. Später oder in der Zukunft gehe ich nicht mehr um 11 Uhr am Abend durch die Straße, weil das irgendwie ein bisschen unheimlich ist. Aber es sollte ja nicht dazu führen, wenn sie am nächsten Tag um 11 Uhr am Morgen durch die Straße gehen, wenn alles hell ist und alles eigentlich sicher wird, dass sie dann das gleiche Gefühl der Furcht empfinden. Das ist genau die Aufgabe des Schlafes, dass sie ein Gedächtnis dafür schaffen, aber dass sie das Gefühl eben nicht mitnehmen. Aber natürlich, um das Ganze abzuschließen, ist es so, dass der Schlaf ja einfach aus diesen unterschiedlichen Schlafphasen besteht und wir weniger den Fokus auf einzelne Schlafphasen legen sollten, sondern auf den Schlaf als Ganzes. Weil wenn man sich darüber Gedanken macht, Schlafen an sich ist ja eigentlich schon eine Risikogeschichte, nicht? Weil wenn ich schlafe, dann bin ich eher gedämpfter in der Wahrnehmung äußerer Einflüsse. Und rein evolutionär ist das denn eigentlich schon auch riskabel, nicht? Da kann ja ein Tiger kommen und sie auffressen. Das heißt, wenn irgendeine der Schlafphasen nicht eine wichtige Rolle spielen würde, dann hätte mit Sicherheit die Evolution schon sichergestellt, dass wir diese Schlafphasen in dem Ausmaße gar nicht mehr haben. Wir haben immer noch den Leicht-, Tief- und Traumschlaf. Also denke ich, dass alle drei auch in ihrem Zusammenspiel für uns relevant sind, um auch diese gesundheitsförderlichen und leistungsförderlichen Effekte hervorzurufen.
Professor Benning, vielen Dank für die Ausführung. Das bedeutet, dass jeder träumt. Das heißt, habe ich ein Problem? Ich kann mich an keinen einzigen Traum erinnern. Das ist... Ist das krankhaft oder muss ich zum Arzt?
Nein, müssen Sie nicht. Also erstens ist es so häufig, wenn man einfach den Schlaf ableitet, dann sieht man, dass Sie trotzdem sich im Rapid-Eye-Movement-Schlaf befinden. Klar ist es so, dass Leute natürlich auch aus dem Traumschlaf heraus aufwachen. Das ist nicht unüblich. Wir wachen zwischen 20 bis 30 Mal in der Nacht auf, aber so kurz, dass wir das nicht richtig erinnern am nächsten Morgen. Wenn wir dann diese Tracker haben, fangen wir
ja, das sieht man
unruhig das. Und denken, warum wache ich so häufig auf? Ganz normal. Man muss ja auch mal ein bisschen die Körperposition verändern. Das ist nicht problematisch. Einige sind vielleicht einen Tick länger wach und können dann auch ein Verständnis, ein Bewusstsein für das, was sie gerade erlebt haben, auch entwickeln. Andere glauben auch, und da gibt es viele Theorien, aber noch keine, die richtig abschließend belegt ist, nicht, dass sie vielleicht mehr so eine Amnesie ähnlichen Zustand haben. Sie erinnern sich halt nicht an ihre Träume, sie wachen auf und der Fokus liegt woanders. Andere haben mehr den Fokus darauf. Was ist eigentlich das, was wir vom Traum erinnern? Wenn wir dann aufwachen und die unterschiedlichen Hirnareale in unterschiedlicher Geschwindigkeit aufwachen, es ist das, was wir als Traum wahrnehmen, dieses diffuse Aufwachen und dieses Erlebte, was wir damit in den Zusammenhang stellen, oder es ist tatsächlich ein Inhalt, den wir aus dem Traum erinnern. Das ist spannend. Und vieles noch nicht klar. Aber Sie müssen sich nicht Sorgen machen, wenn Sie nicht Ihre Träume erinnern. Sie werden mit Sicherheit trotzdem Traumschlaf haben.
Das beruhigt mich, weil mein Tracker zeigt mir eindeutig, dass ich diese Schlafphasen habe. Und wenn man die Aufteilung ansieht, das ist ja manchmal unterschiedlich, aber man merkt ja so 20-25% Tiefschlafphase und ähnlich zwischen 18-25% REM-Schlafphase und der Rest ist Leichtschlaf.
Ja.
Das ist normale Zustände bei Ihnen aus Ihren Beobachtungen?
Genau, aber auch da mit dem Normalen, da muss man halt sehr vorsichtig sein, nicht? Weil das kann ja erstens wieder sehr individuell sein und es hängt sich auch sehr davon ab, was Sie so am Tag machen, nicht? Ich sage immer, der Schlaf ist so die Nachbearbeitungsphase des Tages, nicht? Da gehen wir im Schnelldurchlauf, weil wir 8 Stunden schlafen, 16 Stunden wach sind, nochmal das Erlebte am Tag durch und nehmen die wichtigsten Dinge mit, nicht? Und Dinge, die relevant sind, weg damit. Die können wir auch vergessen. Aber natürlich auch andere Aspekte der Gesundheit werden im Schlaf gefördert. Und ich würde aufpassen, wenn man sich so sehr darauf fokussiert, mit wie viel Zeit verbringe ich in den unterschiedlichen Schlafphasen, weil ich ja auch nicht jeden Tag das Gleiche mache, nicht? Wenn ich jetzt den ganzen Tag eine Couch-Potato bin und irgendwie nur auf der Couch sitze und sage, ich mache mir heute einen lockeren, ruhigen Tag und ich mache nicht viel, dann kann ich ja nicht erwarten, dass ich in der Nacht danach sehr tiefen Tiefschlaf habe und ein großes Bedürfnis dafür oder Bedarf. Das glaube ich nicht. Aber wenn Sie natürlich jetzt sagen, heute bringe ich mir Schwedisch bei und ich lerne den ganzen Tag, ich brauche den ganzen Tag Schwedisch-Vokabeln oder ich grübel über ein Problem viel nach, ja, dann fordere ich ja hier das Oberstübchen heraus. Und dann werde ich natürlich auch entsprechend Veränderungen im Schlaf sehen. Trotzdem kann man natürlich sagen, man darf es bagatellisieren, wenn Sie jetzt dauerhaft Probleme haben mit vielen Aufwachungen im Schlaf und ganz wenig Tiefschlaf haben und vor allem am Tag das Gefühl haben, ich kann den Tag nicht meistern, ich bin immer müde, ich bin irgendwie so eine Art in einem Dauerzustand der Müdigkeit, ja, dann würde ich schon sagen, dass Sie das mal auch dass das mal untersucht werden sollte, was kann eine mögliche Ursache sein, nicht?
Aber Sie erwähnen, glaube ich, in Ihrem Buch, dass man auch nicht in die Nacht hinein lernen sollte. Mhm. Es ist immer besser, länger normal zu schlafen und zu lernen, als jetzt zu versuchen, durch Intensität zu kompensieren, das, was man nicht zuvor geschafft hat. Ja? Das heißt, die Kontinuität schlägt auch die Intensität hier.
Das Problem ist auch, dass der Schlaf eben nicht nur wichtig ist, um das, was man am Tag erlebt hat, nachzubearbeiten und das Wichtigste mitzunehmen und in den Langzeitspeicher zu überführen, sondern der Schlaf ist auch eine wichtige Phase, in dem Teile des Gehirns, die unter hoher Arbeitsbelastung stehen am Tag, eben auch tatsächlich sich mal ein bisschen erholen können, nicht? Und regenerieren können. Und wenn die halt ihren Schlaf nicht bekommen, zum Beispiel hier der präfrontale Kortex, ja, dann sagt der halt am nächsten Tag, time out, ich kann nicht, du hast mir nicht den Schlaf gegeben. Und dann hat man eben tatsächlich auch so Probleme wie, dass man zum Beispiel unter Stress überhaupt nicht mehr das, was man eigentlich kann, auch abrufen kann. Und das ist natürlich auch wichtig. Der Schlaf schafft auch Voraussetzungen, dass ich leistungsfähig am Tag bin und nicht nur neue Dinge erlernt habe. Ich denke, das ist sehr wichtig. Das muss man in der Bewertung des Schlafes und der Rolle des Schlafes mit einbeziehen. Das heißt, in Ihrem Falle, wie Sie es jetzt in Ihrem Beispiel, wenn ich dann natürlich lange in die Nacht hineinpauke, erstens wird der Schlaf mir wohl nicht im gleichen Maße helfen, diese Dinge in den Langzeitspeicher zu überführen. Aber noch viel schlimmer ist, dass ich meinem Hirn nicht die Ruhe gegönnt habe, die es benötigt, um am nächsten Tag im vollen Umfang einen Zugriff auf das, was ich erlernt habe, auch zu haben. Obwohl ich es sozusagen irgendwo in meinem Stübchen habe, kriege ich es nicht raus. Weil es
abzurufen.
Ich bin zu müde. Ich habe keinen Bock darauf, das zu suchen. Nicht?
Diese Regenerationsfähigkeit des Schlafes. Ich habe jetzt mal ein Interview gesehen von Khabib Nurmagomedov, das ist einer der besten MMA-Kämpfer aller Zeiten, wird so bezeichnet. Und als er gefragt wurde, wie er so für die Erholung sorgt. Und er sagte, wissen Sie, viele nehmen irgendwelche Supplements und Massagen und so weiter. Seine Lösung war, auch tagsüber zu schlafen zwischen den Trainingseinheiten. Der hat ja, glaube ich, 2-3 Mal pro Tag trainiert. Und er sagte, die beste Regenerationsmöglichkeit ist der Schlaf. Dass er es gibt ja diese wie heißt das, nicht biphasal, sondern die Möglichkeit, nicht nur nachts zu schlafen, sondern auch tagsüber, so wie früher.
Hm? Sie meinen, wie heißt das? Polyphasischen Schlaf, nicht das
Lernen. Genau. Schlaf.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, deshalb habe ich ja mein Buch auch Schlaf ist die beste Medizin genannt.
Ja,
natürlich auch immer. Ich meine, das hängt es ja immer sehr von der Person ab, nicht? Schlaf kann auch sehr anstrengend sein, wenn Sie beispielsweise eben nicht den Schlaf bekommen, den Sie haben wollen. Oder wenn Sie grübeln im Bett liegen und einfach nicht aus dem Gedankenkarussell rausspringen können. Oder wenn Sie, und das ist wirklich ein Thema, was ganz, ganz wenig Aufmerksamkeit bekommt, aber viele Menschen betrifft, das schlechte Atmen unter dem Schlaf, nicht? Nicht nur diese Atemaussetzer, auch das Schnarchen, aber natürlich vor allem auch diese wiederkehrenden Atemaussetzer, das stellt den Körper vor große Herausforderungen, die er auch gar nicht so leisten kann und führt dazu, obwohl sie 7-8 Stunden im Bett liegen, dass ihre Schlafqualität so schlecht ist. Und ihr Herz-Kreislauf-System so herausgefordert wurde unter der Nacht, dass sie halt am Tag das Gefühl haben, ich habe gar nicht geschlafen. Nicht? Aber klar, Schlaf ist, wenn wir jetzt mal über diesen MMA-Kämpfer hier sprechen, es ist ein Leistungsbooster und viele Sportler, immer mehr Leute, die halt professionell zum Beispiel Sport betreiben, haben das auch für sich erkannt. Wenn man natürlich auf dem Niveau ist, dass man auf einem ganz, ganz hohen Niveau mit anderen im Wettbewerb steht, weiß man, die wenigen Prozente, die ich da noch rauskitzeln möchte, was kann ich da machen? Und da kann Schlaf definitiv ein Gamechanger sein.
Und noch eine kurze Unterbrechung in eigene Sache. Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst.
Wenn man jetzt den Amerikanern zuhört, die überzeichnen ja sehr häufig, da gibt es ja Matthew Walker, das ist ja sozusagen Professor Benedikt aus den USA, der zeichnet ein sehr düsteres Bild. Wenn man zu wenig schläft, dass 10 Jahre weniger Lebenszeit, ja, und auch die Qualität des Alters ist deutlich schlechter. Wie weit darf man das wirklich so einschätzen und einwerten aus Ihrer Perspektive?
Also ich schätze den Matthew Walker sehr. Das ist schon ein sehr, sehr guter Forscher. Und klar, der hat auch ein tolles Buch geschrieben. Aber ich finde, dass man natürlich auch immer aufpassen muss, wenn man mit Gesundheit oder über die Gesundheit spricht, dass man das Ganze auch in einer großen Kontext hält. Und ich meine, ich erwähne da immer ganz gerne in dem Zusammenhang, es gibt eine Gleichung. Das haben wir alle gelernt in der Mathematik. Es gibt Gleichungen. Und in den Gleichungen, wenn ich irgendeinen Output habe, irgendein Ergebnis habe, führen viele Variablen dazu, dass ich dieses Ergebnis habe. All diese unterschiedlichen Faktoren in meiner Gleichung. Und das ist natürlich auch so im Leben. Das heißt natürlich, der Schlaf spielt schon eine gute und eine wichtige Rolle, aber jetzt nicht in dem Maße, dass er die einzig ausschlaggebende Variable ist. Ja? Wenn ich nicht regelmäßig zum Beispiel zum Arzt gehe, auch wenn ich dann älter werde und Vorsorgeuntersuchungen mache oder wenn ich irgendwelche Krankheitszustände habe, ich weiß nicht, einen hohen Blutdruck, und dann muss ich meine Arzneimittel nehmen. All solche Dinge spielen eine Rolle, dass ich mit Leuten auch Kontakt habe. Ja? Man sagt auch, das Socializing, es ist wichtig, dass ich auch im Alter, und je älter ich werde, weiter ein gutes Netzwerk habe, mit dem ich mich austauschen kann, dass ich gesund esse, dass ich mich gut bewege. Da kommen so viele Genetik, da kommen so viele Aspekte zu. Und manchmal, ich bin ein wenig verwundert, muss ich zugeben, manchmal, er ist ja eigentlich aus England, aber er ist in die USA gegangen und hat dort seine Forscherkarriere angefangen und auch wirklich dann zur Krönung gebracht, ja, geführt. Aber er ist schon sehr amerikanisch in seiner Darstellung. Ja. Natürlich, ich weiß auch, dass er manchmal solche Sachen sagt wie, ja, wenn du weniger als 5 Minuten weniger schläfst als 7 Stunden oder sogar auch 8 Stunden, was gar nicht der Empfehlung entspricht, dann sieht man gleich Effekte auf deine Leistungsfähigkeit. Ich glaube, dass er zwecks der Vermittlung von Fakten ganz gerne sozusagen die Boundaries, die Grenzen ein wenig stresst und das Ganze wirklich sehr, sehr dehnt. Aber
dramatisch.
Der Begriff ist halt auch sehr dehnbar. Und klar, Schlaf ist wichtig. Schlaf spielt eine wichtige Rolle. Aber wir dürfen ihn auch jetzt nicht in dem Maße überhöhen, dass man das Gefühl hat, wenn ich eine Nacht nicht geschlafen habe, da habe ich schon 10 Tage meines Lebens verloren, nicht?
Einverstanden. Vielleicht noch ein Hinweis, was sich bei Ihnen im Buch super aufgenommen hatte. Sie sagten, der Schlaf ist gewissermaßen ein Spiegel dessen, was man im Wachzustand tut. Und das bedeutet, wenn man jetzt darüber nachdenkt, wie man seinen Schlaf optimiert oder verbessert, dann beginnt das schon ganz früh am Morgen. Ja, Sie empfehlen auch, sehr, sehr früh aufzustehen und nicht sehr früh aufzustehen, sondern bereits nach dem Aufstehen die Sonnenstrahlen zu genießen. Ja. Weil da vertreibt man vielleicht Melatonin. Ich weiß jetzt nicht, was der Grund dafür ist, aber das ist eine der besten Empfehlungen, die man so hört, ja, für den Morgen.
Also es ist einfach so. Viele Leute, wenn sie an den Schlaf denken und an die Vorbereitung des Schlafes, denken so an die letzten 10 Minuten, nicht? Ach ja, jetzt muss ich mal das Licht ausmachen, Handy soll ich auch mal ein bisschen weglegen. Aber es ist so, dass unser Schlaf durch 2 ganz wichtige Systeme gesteuert wird. Das eine heißt sogenannte homöostatische Schlafdruck. Ich mache es nicht zu kompliziert. Je mehr Sie am Tag machen, je länger Sie wach sind, desto mehr Schlafdruck haben Sie, nicht? Und den müssen Sie natürlich aufbauen. Wenn Sie jetzt sagen, ich bin immer eine bestimmte Zeit einfach nur wach, ja, wie kann ich den Druck aufbauen, indem ich physisch und mental aktiv bin? Damit baue ich einen Schlafdruck auf. Die zweite wichtige Komponente ist halt Ihre innere Uhr. Die steuert, wann Sie Müdigkeit spüren können und auch ummünzen können, Schlafdruck in, dass Sie auch tatsächlich einschlafen. Und die innere Uhr, die braucht halt, die steuert eben nicht nur den Schlaf, sondern auch das Wachsein. Und wenn Sie am Morgen aufwachen und das Tageslicht auf ihre Netzhaut strahlen lassen, nicht? führt das dazu, dass das Signal weitergeleitet wird an ihre innere Uhr. Sie haben eigentlich ein Uhrensystem, aber dieses Uhrensystem versteht dann, oh, jetzt beginnt wirklich der Tag. Die Stresssysteme müssen aktiviert werden im Körper. Die Körpertemperatur soll erhöht werden. Wir müssen aktiv sein, mental scharf, ja, fokussiert. Und wenn man am Abend hingegen dann die Dämmerung auf sich einwirken lässt, eben nicht das Mobil direkt vor der Nase hält, dann ist es halt so, dass die innere Ruhe spürt, okay, jetzt ist es wirklich Zeit, dieses Melatonin freizusetzen, die Körpertemperatur runterzufahren und auch die Stresssysteme zu dämpfen, dass Geist und Seele verstehen, hier ist es jetzt wirklich bald Zeit zu schlafen. Und genau das vergessen viele Leute. Die denken immer, es geht einfach nur um die letzten 10 Minuten. Man kann den ganzen Tag was machen. Und was der Schlaf auch braucht, ist Regelmäßigkeit. Das heißt, machen Sie immer das Gleiche über den Tag, jeden Tag im gleichen Maße. Haben Sie Ihr Frühstück, dann Ihr Mittagessen und Abendbrot zur gleichen Zeit. Machen Sie Dinge immer wieder vorhersehbar. Das hilft Ihrem inneren Uhrensystem, Dinge besser vorherzusehen und auch zu wissen, wo befinde ich mich in der äußeren Zeit. Ah, jetzt macht die Person das. Also bald ist es ein paar Stunden Zeit für mich, runterzufahren und zu schlafen. Deshalb ist es auch wirklich ein wesentlicher Aspekt dieses Buches, das eben auch ein bisschen hervorzuheben. Schlaf wird von der ersten Sekunde, wenn ich die Augen öffne, halt vorbereitet, nicht?
Ja, das war sehr, sehr einleuchtend. Wenn man jetzt bei der Vorbereitung des Schlafes spricht, was ist mit dem Kaffee? Ich meine, viele Leute stehen auf und man hat das Gefühl, die kriechen direkt in die Küche,
ja,
um die erste Tasse zu holen. Und das wird, glaube ich, nicht empfohlen, ja, so sofort nach dem Aufstehen Kaffee zu sich zu nehmen.
Ja, also ich meine, klar, man muss jetzt ein bisschen aufpassen, weil wenn man natürlich über Kaffee spricht, dann meint man natürlich häufig das Koffein. Das Koffein, das halt eine unterschiedliche Wirkung auf den Körper. Unter anderem kann es ja auch halt über einen bestimmten Zeitraum die Müdigkeit maskieren, nicht? Dann spüren Sie die Müdigkeit halt nicht, weil das halt bestimmte Prozesse im Gehirn hervorruft, die die Müdigkeit abblocken. Aber wenn es halt dann wieder so wegfällt, dann kommt sie halt zurück, nicht? Und wenn man natürlich immer gleich mit dem Kaffee als erstes anfängt, dann kann man sich auch so ein bisschen selbst so vorgaukeln, ach, das passt ja alles, nicht? Eins ist ja auch Gutes, gut abzunehmen. Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch andere, und das ist das, was wir vorhin meinten, als wir auch über den Matthew Walker sprachen, holistisch müssen wir die Dinge sehen. Und ein Kaffee am Morgen kann ja auch sehr nett sein, um mit seinen Kollegen ins Gespräch zu kommen, nicht? Und einfach den Tag als solches anzufangen, und das ist eben
einzuläutern.
Routine. Das Problem ist halt, je später ich am Tag koffeinhaltige Getränke oder Lebensmittel zu mir nehme, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass das halt auch einen Einfluss hat auf meinen Schlaf. Weil das Koffein halt schon das auch erschwert, einzuschlafen. Aber auch da muss man natürlich auch aufpassen. Da gibt es wieder unterschiedliche Faktoren, die dann eine Rolle spielen. Ihr Alter, man weiß beispielsweise, wenn wir sehr alt werden, haben wir mehr Probleme, das Koffein zu metabolisieren. Das heißt, es zirkuliert länger im Körper. Und deshalb sagen auch viele ältere Leute, wenn man sagt, ja, willst du noch einen Kaffee haben? Nee, sonst kann ich heute Nacht nicht schlafen. Dann gibt es auch eine gewisse Genetik. Bestimmte Leute können Koffein besser metabolisieren und abbauen als andere. Ja. Man muss da schon auch ein bisschen aufpassen. Es gibt zum Beispiel auch eine Studie, die ich gesehen habe, Leute, die gewöhnlich viel Kaffee trinken, die zeigen nach einer Zeit gar nicht mehr so große Fette auf den Schlaf. Wenn sie dann aber plötzlich aufhören, dann zeigen sie ganz heftige Effekte auf den Schlaf und der Schlaf wird ganz schlecht.
Okay.
Man muss das immer im Kontext einer einzelnen Person betrachten, aber nichtsdestotrotz kann man natürlich sagen, Koffein als solches kann schon auch am Abend einen schlechteren Schlaf hervorrufen.
Okay, und Matthew Walker, der spricht davon, dass man so 8-9 Stunden vor dem Schlaf jetzt auf Koffein verzichten muss. Das ist jetzt, glaube ich, zu viel, aber man sollte ab, weiß vielleicht 16, 17 Uhr auch damit aufpassen.
Letztendlich, klar, gibt es so Halbwertszeiten, die man auch einfach in der Literatur nachlesen kann und dann kann man es darauf beziehen. Ich würde einfach sagen, Sie sollten für sich selbst so ein bisschen das auch austarieren. Was ist für mich sozusagen ein gutes Zeitfenster? Und da merke ich wirklich, zum Beispiel mit Hilfe eines Schlaftrackers, das war jetzt zu spät. Vielleicht sollte ich eben doch eher ab 16 Uhr so aufhören. Das ist ja letztendlich doch sehr individuell, nicht?
Dann, Sie weisen darauf hin, dass man auch darauf achten sollte, welche Temperatur man im Schlafraum hat. Mhm. Ja, weil der Körper, glaube ich, hat eine niedrigere Temperatur im Schlaf, ja, und deswegen sollte auch die Umgebung ein bisschen kühler sein als sonst.
Ja, das, ich meine, überlegen Sie sich das doch einfach draußen, als wir noch in der Savanne gelebt haben. In der Regel ist es ja so, dass es in der Nacht kälter ist als am Tag, oder? Mhm. Und das sollten wir so möglichst eben auch so ein bisschen imitieren. Und die Sache ist halt, dass wir am Abend, wenn wir tatsächlich kurz vorm Schlafen gehen, runtergehen in der Körpertemperatur, in dem Moment, wo wir den Wendepunkt haben und runtergehen in der Körpertemperatur, da fühlen Sie dann auch wirklich, oh, jetzt ist es für mich wirklich Zeit, jetzt ins Bett zu gehen und zu schlafen. Und wir kühlen tatsächlich bis auf 1 Grad runter unter der Nacht, was auch eine wichtige Voraussetzung ist für den Traumschlaf. Weil es zu warm ist, ist das Problem halt, dass der Körper versucht immer noch, Wärme loszuwerden, um sich runterzukühlen, dann fangen sie an zu schwitzen. Und die Verdunstungskälte, ja, die führt dann auch dazu, dass es halt nicht, das Schwitzen an sich ist nicht schön, ja, sie haben eine Decke auf sich, die Verdunstungskälte kann dazu führen, dass sie die Decke auch abnehmen, dass sie sogar auch sich verkühlen können unter der Nacht nicht. Also es ist nicht ideal. Haben sie eine schöne Decke, ja, haben sie eine Raumtemperatur so zwischen 17 bis 20 Grad, auch hier ist es wieder sehr individuell. Tasten Sie sich voran, was für Sie am besten passt. Und nicht zu warm auf jeden Fall. Das wird wirklich dann dazu führen, dass Sie auch einen guten Schlaf haben. Obgleich natürlich viele, viele andere Aspekte eine Rolle spielen, wie gut Sie schlafen oder nicht.
Hm? Nachvollziehbar. Das Thema heißes Duschen und Baden, um einfach danach die Temperatur sofort abfallen zu lassen. Ist das auch ein Trick?
Da gibt es sogar große Meta-Analysen zu dem Thema. Die Sache ist halt die, ich meine, die Temperatur, die Kerntemperatur ist hier natürlich im Oberkörper entsprechend hoch und soll runterreguliert werden. Und das macht der Körper, indem er die Wärme nach außen
transportiert.
Und das vor allem in die Hände, Gesicht und Füße. Und wenn man sich am Tag, wenn man sich am Abend vom Schlafengehen so ungefähr eine Stunde vor einmal warm abduscht, Bad nimmt, dann führt das halt dazu, dass die Haut sich aufwärmt und Gefäße aufgehen in den Händen, in den Füßen und im Gesicht. Da haben wir schöne Gefäße, die gut aufgehen können und darüber halt die Wärme ablassen. Und das führt natürlich dazu, wenn ich die Wärme hier abgebe, ja, dass dann noch mehr sozusagen der Temperaturfluss vom Inneren zur Haut gefördert wird. Und dadurch erleichtere ich sozusagen das Herabkühlen. Und man hat tatsächlich gesehen, Leute, die mit Problemen hantieren, mit dem Einschlafen. Die haben einen großen Vorteil, wenn sie sowas machen, so ungefähr 60 Minuten vorm Einschlafen.
Okay, super. Und offenes Fenster, bringt das was?
Oder ist das, wie es in der Umgebung ist, nicht? Wenn Sie natürlich jetzt eine sehr lärmempfindliche Person sind oder eine zugempfindliche Person, wenn der Staub so hoch wedelt und so, das kann ja, Sie müssen das ja immer alles anschauen, aber natürlich kann ich schon sagen, ein offenes Fenster oder die Tür zum Schlafzimmer zu öffnen. Da gibt es einige, aber trotzdem interessante Studienergebnisse, die andeuten, das führt schon dazu, dass sie besser schlafen, weil sie dann einfach auch eine bessere Luftqualität haben. Es ist gar nicht so sehr der Sauerstoff. Der Sauerstoff ist so hoch, da müssen sie sich gar keine Sorgen machen. Es ist vor allem das Kohlendioxid, was eigentlich relativ gering ist in der Luft. Aber dann, wenn sie halt alles geschlossen halten, eben auch bis zu dreifach ansteigen kann. Und das führt dann tatsächlich dazu, dass sie ein bisschen schlechter auch schlafen. Da kann man schon auch das Fenster öffnen oder die Tür zum Flur. Das hängt halt immer sehr davon ab, nicht? Wenn Sie jetzt einen Nachbar haben, der morgens um 4 rausgeht und rumtrellert, dann sind Sie wahrscheinlich genervt und dann haben Sie hier sozusagen den Trade-off. Man kann natürlich sich einfach Oropax reinpacken und sagen, dann habe ich trotzdem und habe noch die Augenmaske und dann wird auch nicht das Tageslicht oder Dinge, die von außen kommen, mich stören. Und kann ich mit offenem Fenster trotzdem schlafen. Das hängt immer davon ab, ob es jetzt bei Ihnen auch geht oder nicht. Nicht? Weshalb öffnen Sie die Tür vom Schlafzimmer?
Es hat sich rumgesprochen, dass man in die Nacht hinein nicht essen sollte. Mhm. Wir waren jetzt auf einem Projekt in Valencia und da essen alle so spät, wo ich dachte, meine Güte, eigentlich widerspricht das dem gesunden Menschenverstand, so spät zu essen. Aber die essen ja und schlafen relativ gut. Ja. Nee. Was ist da der?
Die Sache ist halt die, nicht? Ich komme halt aus Lübeck und habe dann um die Lübeck auch promoviert. Und da hatte ich einen wunderbaren Professor, den Professor Fehm, der hat immer gesagt, lang vor dieser ganzen Diskussion mit periodischem Fasten, morgens sollst du wie ein König essen, mittags wie ein Kaufmann und abends wie ein Bettelmann. Und das fand ich immer sehr gut. Das war immer sehr einleuchtend. Er hat immer gesagt, ich glaube, dass es nicht gut ist. Der war halt Internist, dass man am Abend und in der Nacht isst. Und tatsächlich kommen jetzt ja immer mehr und mehr Studien auch zum Vorschein kommt zu der Schlussfolgerung, das ist nicht gut, weil natürlich, wenn das Melatonin freigesetzt wird, der Körper eigentlich auf Regeneration, auf Nachbearbeitung ausgerichtet ist, auch der Magen-Darm-Kanal eigentlich darauf ausgerichtet ist, sich zu erholen und sich für die nächsten Herausforderungen des kommenden Tages auch vorzubereiten. Und wenn man natürlich immer spät noch isst, kann es dazu führen, dass man vor allem Reflux bekommt, nicht? Dieses Sodbrennen, was, wenn man sich hinlegt, noch wahrscheinlicher ist, dann hat man einen schlechten Schlaf. Man kann auch ein Völlegefühl haben, weil der Darm halt einfach keine Lust hat, jetzt da großartig zu arbeiten. Und auch das kann zu schlechterem Schlaf führen. Und gleichzeitig ist es auch so, dass es rein aus Gesundheitsperspektive, metabolischer Gesundheitsperspektive nicht gut ist. Ihr Blutzucker ist dann viel zu hoch. Sie haben viel zu hohe Blutzuckerwerte, wenn Sie abends essen, weil Ihr Körper das nicht im gleichen Maße verstoffwechseln kann. Also ich würde schon sagen, für Ihre Gesundheit, aber auch für Ihren Schlaf ist es definitiv besser, wenn man so sagt, 3 bis 4 Stunden vorm Schlafen gehen, sollte man wirklich die letzte und da auch wirklich die kleinste Mahlzeit des Tages haben. Außer natürlich, es gibt bestimmte medizinische Indikationen. Sie müssen noch mal was essen, weil Sie beispielsweise Blutzucker-Täler in der Nacht haben, wenn Sie ein Typ-1-Diabetiker sind. Da sagt man häufig, iss noch mal kurz was vom Schlafen gehen, damit du das verhinderst, dass du halt abrutschst im Blutzucker. Aber die meisten von uns haben nicht Typ-1-Diabetes. Die meisten von uns können das definitiv schaffen.
Okay, und auch, glaube ich, die Art der Ernährung spielt auch eine Rolle. Ich glaube, Fisch ist einfacher abends zu essen als Fleisch zum Beispiel. Ja.
Ja, genau. Und das ist auch das nochmal ein guter Punkt, nicht? Wenn man weiß beispielsweise, dass sehr so fettreiche Dinge, sehr scharfe Dinge, scharfe Gerichte, die führen halt alle dazu, dass man halt nicht nur ein erhöhtes Risiko hat für den Reflux, sondern da gibt es tatsächlich auch einige Observationsstudien, die andeuten, dass die halt auch mit schlechterem Schlaf einhergehen. Das heißt, eher so was Leichteres und nicht so fettreiches, nicht so kohlenhydratreiches und auch vor allem nicht so scharfes. Und vor allem der Alkohol, der spielt ja auch eine Rolle, den dürfen wir nicht unerwähnt lassen, wenn wir über das Essen reden, weil es heißt ja Essen und Trinken. Der Alkohol führt halt dazu, dass man das subjektiv das Gefühl hat, dass ich kann besser einschlafen unter dem, wenn ich so ein Alkohol, ein Glas Alkohol oder Wein getrunken habe, was auch stimmt. Das Problem beim Alkohol ist, dass er auch dazu führt, dass auch die Muskulatur schlaft. Ja, die wird halt nicht im gleichen Maße ihre Spannung aufrechterhalten. Und das führt dazu, dass man ein erhöhtes Risiko hat auch für schlechtes Atmen unterm Schlaf, also Schnarchen oder Atemaussetzer.
Okay, das heißt, zwar subjektiv ein Gefühl besser einzuschlafen, aber objektiv am Ende des Tages so schlechterer Schlaf. Okay, keine Empfehlung.
Keine Empfehlung.
Vielleicht noch eine grundsätzliche Frage. Sie haben ja diesen Gedankenkarussell erwähnt. Mhm. Man wacht, sagen wir, um 4 Uhr nachts auf, ja, und kann nicht mehr einschlafen. Ja. Einige sagen dann, wenn man jetzt 20, 30 Minuten nicht mehr einschlafen kann, dann sollte man lieber aufstehen, mhm, als sich zu quälen. Was ist Ihre Empfehlung? Gibt es da Tricks, wie man damit umgehen kann?
Also sehen Sie, das ist, im Grunde stimmt auch, das ist ein Teil der kognitiven Therapie. Kognitive Verhaltenstherapie, nur habe ich Schwedisch gesprochen. Kognitive Verhaltenstherapie für Insomnie, mit denen da heißt Verhalten auf Schwedisch. Und aber auch da, das ist immer so, das, die Münze hat immer 2 Seiten, nicht? Und wenn Sie natürlich...
Mach mal 3.
Sie sollen nach 20 Minuten das Bett verlassen und Sie wachen auf, dann heißt das ja, Sie müssen jetzt schon irgendwie auf eine Uhr gucken. Ist das jetzt schon, bin ich jetzt schon bei Minute 15 oder 16? Dann wird das ja so eine Art Sport. Das ist überhaupt keine Voraussetzung, um in den Schlaf zurückzufinden. Ich würde es eher so machen. Vergessen Sie die Zeit, wenn Sie aufwachen oder wenn Sie versuchen einzuschlafen, sondern achten Sie mehr auf sich selbst. Wenn Sie das Gefühl haben, jetzt wird das Stress. Ja? Jetzt merke ich wirklich, ich bin viel zu sehr fokussiert darauf, einschlafen zu müssen. Egal, ob Sie jetzt erstmalig einschlafen wollen oder nachdem Sie aufgewacht sind, in der Nacht wieder einschlafen wollen. Wenn Sie das Gefühl haben, jetzt fange ich an, einen Fokus darauf zu legen und es ist viel zu sehr darauf fokussiert, dann würde ich sagen, verlassen Sie das Bett, gehen Sie ins Wohnzimmer, hören Sie einen schönen Podcast, aber natürlich immer noch unter eher geringen Lichtverhältnissen. Und wenn Sie sich wieder ausreichend müde fühlen, schläfrig fühlen, dann versuchen Sie es nochmal. Das ist viel besser, als wenn man jetzt im Bett liegt und sagt, ja, die haben ja mal gesagt, ich soll nach 20 Minuten mein Bett verlassen. weil 20 Minuten bedeutet eine Zeit, nicht? Und dann wird die Zeit für mich wie ein Test. Und das finde ich nicht gut, sondern man sollte eher das eigene Bauchgefühl da walten lassen. Und wenn man sagt, es wird stressig, dann lässt man das. Wenn Sie aber hingegen sagen, hey, für mich spielt es keine Rolle, ich bin jetzt für mich, ich mache nicht das Licht an, ich gucke nicht aufs Handy und ich genieße das einfach jetzt für mich hier zu sein. Und ja, und wenn so ein bisschen Gedanken da sind, dann habe ich jetzt einfach mal Zeitraum für mich, Gedanken zu fassen, die ich sonst so am Tage nicht für mich fassen kann und entwickeln kann. Und ich werde schon irgendwann wieder einschlafen. Das ist immer so diese Frage des Stresses und des persönlichen Stressempfindens, nicht?
Nicht versuchen zu erzwingen, ja, genau. Weil das ja, dann...
Nichts erzwingen. Das, kann, das ist im Zusammenhang mit Schärfe, das funktioniert nicht.
Also vielleicht kontraproduktiv sogar, ja, wenn man sich zu sehr anstrengt, einzuschlafen. Ja.
Genau.
Ja, was ist mit der Meditation?
Die Meditation, das ist ganz spannend, da gibt es jetzt tatsächlich auch einige Meta-Analysen, die andeuten, dass sowas wie Mindfulness, aber auch Meditation halt tatsächlich einen schlafförderlichen Effekt haben. Die ersetzen nicht Schlaf, ja, obgleich das natürlich gut ist, sehr auf sich fokussiert zu sein und ein wenig Dinge auszublenden. Aber es ist kein Schlafersatz. Nichtsdestotrotz ist es natürlich gut, das zu tun, egal wann man sich, wo man sich befindet im Laufe des Tages. Aber für den Schlaf kann das schon auch gut sein, um so ein bisschen auch runterzufahren. Und wir sprechen ja immer von diesen Gegenspielern, Sympathikus und Parasympathikus. Und man weiß einfach, dass das doch dazu führen kann, wenn Sie das Ganze auch noch mit Atemübungen verbinden, dass Sie das Ganze mehr in die Richtung des Parasympathikus shiften. Und der Parasympathikus ist halt der Teil Ihres vegetativen Nervensystems, das dann halt wirklich sagt, fahr mal runter, jetzt ist mal so ein bisschen Ruhe und Entspannung angesagt, nicht?
Okay, super spannend. Ja, vielleicht noch ein Thema präfrontale Kortex, das haben Sie auch angesprochen. Ich meine, der ist ja auch für die Impulskontrolle verantwortlich.
Ja.
Und damit wird sowohl vielleicht auch emotionale Zustand und es gibt auch Untersuchungen, dass man unausstehlich wird, wenn man schlecht geschlafen hat. Und das liegt an dieser fehlenden Impulskontrolle, aber auch bei der Ernährung man nicht mehr so sehr auf, sagen wir, gesunde Art sich zu ernähren achtet.
Stimmt.
Und das führt dazu zu Gewichtszunahmen, oder? Das haben Sie, glaube ich, auch herausgearbeitet.
Genau, also ganz, ganz viele Studien habe ich zu dem Thema gemacht. Und in den Studien haben wir halt zeigen können, dass A, das Gehirn mehr dazu neigt, Nahrung als Lohn zu empfinden, dass wir impulsiver sind, dass wir mehr so auf diese Gelüste, die wir haben im Zusammenhang auch mit Nahrung, auch hören und weniger auf unsere Vernunft. Wir wissen auch, dass unser Körper mehr hungerförderliche Hormone freisetzt und Appetit dämpfende Hormone weniger freisetzt. Wir haben mitunter auch zeigen können, dass eben sogar ihre Darmflora, die ja immer mehr an Aufmerksamkeit gewinnt und auch eine wichtige Rolle spielt für ihre Gesundheit, halt auch so verändert wird, wie man es sieht bei Leuten, die an einer Fettleibigkeit, an einer Adipositas leiden, wenn sie einfach einige Nächte nicht genügend Schlaf haben. Es ist schon auf vielen unterschiedlichen Ebenen zu sehen, dass ihr Körper eher darauf ausgerichtet ist, Energie zu speichern und Energie aufzunehmen.
Ja, super spannend. Für mich war das auch interessant zu lesen, dass, ich glaube, durch Schlafmangel werden doppelt so viele Unfälle verursacht, wie durch Drogen- und Alkoholkonsum zusammen.
Ja, und das ist auch so ein bisschen lustig, wenn man darüber nachdenkt, wenn Sie jetzt von der Polizei angehalten werden, würden die niemals sagen, sagen Sie mal, wie haben Sie geschlafen? Uiuiui, jetzt kriegen Sie mal ein paar Punkte in Flensburg. Nee, aber wenn Sie natürlich Alkohol getrunken haben, was ja auch rechtens ist, dann sind Sie natürlich sofort sozusagen auf dem Kicker und das wird strafrechtlich da verfolgt. Aber der Schlafentzug, der hat schon auch einen erheblichen Einfluss. Und man hat tatsächlich auch Studien zeigen können, dass wenn Leute halt eine ganze Nacht nicht schlafen und dann fahren sollen, dann haben die echt so ein Fahrvermögen wie einer, der wirklich an einem Tee sitzen hat, nicht?
Schlaftrunken. Aber Sie erwähnen, glaube ich, auch, dass man nicht nur eine ganze Nacht nicht schlafen muss, um so einen Effekt zu erreichen, sondern wenn man eine Woche nur 4 Stunden geschlafen hat.
Ja, und das hängt ja auch wieder sehr individuell. Das hängt ja auch sehr
an,
was Ihr Schlafbedürfnis ist, nicht? Und das Problem ist die Diskrepanz weil zwischen wie sie es wahrnehmen und wie sie es können. Es gibt nämlich viele Leute, die dann nach einigen Tagen des Schlafentzuges oder des schlechten Schlafes denken, im Grunde genommen nicht zurück. Nicht? Ich kriege das ja alles trotzdem hantiert. Aber wenn man die dann halt bewertet und ihre Leistungsfähigkeiten bewertet.
Die Aktionsvermögen.
Das Fahrvermögen. Aber auch ihr mentales, ihre mentale Leistungsfähigkeit. Da sieht man eindeutige Einbußen. Und das ist natürlich was nicht gut ist, nicht? Dass sie im Grunde genommen weniger leistungsfähig sind, aber das Gefühl haben, ich kann's. Das führt natürlich dazu, dass sie eher risikoreiches Verhalten zeigen, nicht? Und das ist natürlich nicht gut.
Es gibt viele Leute, die von sich behaupten, dass sie einfach mit wenig Schlaf zurechtkommen. Die Untersuchungen zeigen aber, dass es nur maximal 1-2% aller Menschen sind, die mit 4-5 Stunden individuell sehr, sehr gut unterwegs sind.
Ich meine, das, was wir alle wissen, natürlich kommen wir mal über eine kurze Periode auch, kommen wir alle damit klar in der Hinsicht, dass wir jetzt nicht sterben oder dass wir krank werden, nicht? Das kann, glaube ich, schon jeder. Aber das Problem ist halt, wenn man dann glaubt, auf lange Sicht, ne, auf lange Schiene kann ich mit wenig Schlaf auskommen. Ich glaube, da gibt es wirklich einfach viel zu wenig Leute, die das tatsächlich auch können. Aber die meisten glauben, sie können es. Und das ist halt diese Diskrepanz, die ich erwähnte, die nicht gut ist, nicht? Und dass die meisten Erkrankungen, die entwickeln sich ja auch nicht sozusagen, dass sie sagen, oh, mein Blutzucker fühlt sich heute aber komisch an, nicht? Das sind ja Dinge, die einfach am Entstehen sind und sie kriegen das gar nicht so richtig mit. Aber nochmal, auch hier müssen wir wieder ein bisschen zurückrudern. Viele Faktoren im Leben spielen eine Rolle für ihre Gesundheit. Und dazu gehört natürlich auch der Sport, die Ernährung, dass sie regelmäßig Gesundheitscheck-ups machen, dass sie ihre Medikamente nehmen, ihre Genetik, dass sie Leute treffen. Und es ist nicht nur der Schlaf, der hier eine wichtige Rolle spielt.
Mhm. Einverstanden. Vielen herzlichen Dank. Professor Benning, zum Abschluss stellen wir immer drei Fragen.
Ja.
Vielleicht, was war das Buch, das Sie in Ihrem Leben wirklich in gewisser Art und Weise berührt oder beeinflusst hat? Es kann alles sein.
Lustigerweise fand ich das Parfüm von Patrick Süskind sehr gut. Der ist sehr lange her, muss ich zugeben. Da war ich, glaube ich, 18, 19, als ich das gelesen habe. Und das hat auch so ein bisschen jetzt irgendwie noch eine stärkere Erinnerung, weil ich nämlich jetzt aufgrund von Covid letztes Jahr im Dezember nämlich tatsächlich meinen Geruch verloren habe. Und ich auch sagen muss, dass das schon auch verrückt ist, darüber um durch die Gegend zu gehen und zu essen und zu schmecken und man schmeckt Dinge nicht mehr, nicht? Das ist schon, das nimmt einen auch ein wenig. Das muss man schon sagen. Und das war schon ein Buch, was ich immer sehr faszinierend fand. Das war auch so ein bisschen wissenschaftlich, dass so Gerüche halt verbildlicht werden konnten, nicht? Das fand ich schon sehr interessant.
Und was würden Sie einem 20-jährigen Christian empfehlen? Mit all Ihrer Erfahrung?
Also ich habe tatsächlich auch was gemacht, was ich auch immer wieder meinen Kindern sage, was ich bereue. Das war aber in der Zeit auch nicht unüblich. Ich habe tatsächlich, als ich jung war, geraucht und nur eine kurze Phase. Aber im Nachhinein würde ich sagen, das war mit die idiotischste Entscheidung, die ich gemacht habe, zu rauchen. Ich würde zu jedem Menschen sagen, wirklich, du kannst ja hier und da mal irgendwie ein Glas Wein oder sonst was trinken, aber eins, was ich dir definitiv nicht empfehle, ist rauchen. Niemals rauchen.
Okay, klare Botschaft. Und dann die dritte Frage, was ist Sinn des Lebens für Sie, Professor Benedikt?
Also klar, wenn man jetzt rein aus beruflicher Sicht sagt, das immer wieder vor neuen Herausforderungen gestellt zu werden, aber wenn ich jetzt das schon so ein bisschen mehr aus der Lebensperspektive sehe, dann ist es eindeutig, und da gibt es nichts. Und da findet weiten Abstand andere Dinge auf dem zweiten und dritten und vierten Platz. Das ist Familie, meine Kinder und meine Frau.
Schön. Sehr, sehr schön. Vielen herzlichen Dank, Professor Benedikt. Wir wünschen allen wunderbaren Schlaf und eine super Impulskontrolle fürs Leben.
Alles klar, ich bedanke mich. Ja?
Vielen Dank.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.